Der Podcast für alle, die es mit der Wirkung ernst meinen, mit euren Gastgebern Miriam, Organisationspsychologin und Beamtin, und Peter, Soldat und Design Thinker.
Wenn wir es in Deutschland wirklich ernst meinen mit der Transformation und dem Bürokratierückbau, dann geht es gar nicht ohne das Thema Exnovation. Alte Zöpfe müssen hier abgeschnitten werden. Ob das nun mit dem Chirurgenbesteck oder mit der Kettensäge ist, das wird sich ja noch rausstellen, das werden wir alle mitkriegen. Aber klar ist, das wird ein bestimmt schmerzhafter Prozess werden, sowohl für Bürger als auch für uns Beamten selber. Wir wissen ja alle, die Bürokratiekosten sind zu hoch, Wirtschaftsleistung in Höhe von 146 Milliarden Euro geht flöten, unsere industrielle Produktivität stagniert. Da waren wir ja mal richtig, richtig gut. Durch Exnovation und Bürokratierückbau kann das kompensiert werden. Gerade die kleinen Unternehmen, das hören wir am Ende des Podcasts mit Markus Gude, die sind hier enorm belastet mit bis zu 7% ihrer Arbeitszeit. Ja. Wir müssen das Thema Exnovation und Bürokratierückbau in die DNA der Verwaltung implementieren, in den öffentlichen Dienst, um hier Wirtschaftsleistung freizusetzen. Ich kenne ein Beispiel, in dem ein Verbesserungsvorschlag, ein KVP-Vorschlag zur Automatisierung zunächst nicht umgesetzt wurde, weil dadurch Arbeitsplätze entfallen würden. Nach veränderten Rahmenbedingungen wurde das Konzept dann doch realisiert. Das zeigt aber, wie stark organisatorische Entscheidungen von der jeweiligen Situation und Prioritätensetzung abhängen. Das darf nicht sein. Das zeigt aber, dass man ein einzelnes Element wie KVP nicht einfach in eine andere Organisation mit einem ganz anderen Betriebssystem so einfach transplantieren kann und sich denkt, das funktioniert jetzt. KVP ist ein Element des Toyota-Produktionssystems gewesen. Wir sind ja in den 90ern alle zu Toyota gepilgert und haben uns angeguckt, wie schaffen die es, das beste System der Welt zu bauen. Und eines der Elemente ist zum Beispiel auch Kaizen, die stetige Optimierung. Da geht es auch um das strategische Abschaffen von Verschwendungspotenzialen. Es ist aber eben ein ganzheitliches System. Man kann nicht ein einzelnes Element rausnehmen und transplantieren. Das wirkt eben nicht. Ja. Der öffentliche Dienst muss hier an seiner DNA schrauben und hier wirklich viel, viel machen. Das ist ein ganz schmerzhafter Prozess und muss hier eben seinen eigenen Weg finden. Just-in-Time-Produktion für Munition ist zum Beispiel völlig gut für den Gegner. Hier muss man ein kohärentes System bauen. Was passt zu meiner Organisation? Was macht Sinn in dieser postindustriellen Welt? Wer ein bisschen in das Thema Exnovation reinschnuppern will, kann gleich die Exnovatorin Deutschlands sich anhören, Dr. Gudrun Töpfer. Sie ist Arbeits- und Organisationspsychologin, Geschäftsführerin der Unternehmensberatung Wechselwerk, hat promoviert über das wundervolle Thema organisationale Ambidextrie, liebt Organisationen. Im zweiten Teil hört ihr dann den Unternehmer und Stadtrat Markus Gude. Und wer dann nicht verstanden hat, warum Exnovation und eine doppelte Nutzerorientierung die Wirtschaft fördert, dann weiß ich auch nicht mehr. Viel Spaß. Wie es läuft. Hallo Gudrun, schön, dass du da bist.
Hallöchen.
Ich hab noch mal geguckt. Wir hatten uns am 20. Mai 2022 in unserem Agile-Tal getroffen. Da hattest du fast einen super Workshop mit uns digital gemacht zum Thema Ambidextrie, Megathema. Und das ist ja auch jetzt schon ganz schön lange her, habe ich gesehen, ja. Spannend.
Es ist eine Menge passiert und ich habe meine Vorliebe für komplizierte Wörter mit X drin, habe ich fortgesetzt.
Ja. Warte mal, könnte das sein, dass es jetzt um Exnovation geht?
Das könnte natürlich sein, ja. Obwohl die Sachen hängen schon eng zusammen, aber also ich habe gefunden, dass das eine die logische Konsequenz aus dem anderen ist. Deswegen habe ich da einfach weitergedacht. Nach der Ambidextrie kommt jetzt die Exnovation.
Finde ich mega. Ich hatte eben noch mal in so einen anderen Podcast mit dir reingehört, um mich noch mal mental vorzubereiten. Und ich dachte auch schon vorher, Mensch, du bist ja quasi die Marie Kondo der Exnovation, fand ich eine super Idee von mir. Aber dann habe ich im Podcast gehört, du hast das auch schon erwähnt. Und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, so Prozesse, die wir haben bei der Bundeswehr. Und dann nimmt man so ein Prozessteilchen oder so einen Vorgang und überlegt sich, oh, macht mich das glücklich? Nein, es muss weg. Aber dann würden wir ja ganz schön viel wegschmeißen, ne?
Ja, ich glaube, man darf es nicht, also es ist ein bisschen unzulässig, dass man das überträgt, das Glück, das man empfindet, wenn man irgendwie einen alten Pullover aus dem Schrank zieht und das Glück, das man empfinden kann, jetzt bei allem Respekt und großem Abstand, wenn man bei euch irgendwelche Prozesse anguckt und sich fragt, wie glücklich macht mich dieser Prozess gerade, das ist ein bisschen unzulässig, aber der Gedankengang ist natürlich ein schöner, dass man Dinge einzeln prüft und bewertet und wirklich nur das mit in die Zukunft nimmt, was noch irgendwie Ne? Marie Kondo sagt, does it spark joy? Also was mir irgendwie den Zweck erfüllt, warum es diesen Prozess überhaupt gibt oder diesen Vorgang. Und wenn ich das nicht gut beantwortet kriege, dann kann es wahrscheinlich weg.
Ich habe bei der Vorbereitung auch noch mal dran gedacht. Ich war bei der Innovation Night vor der Münchner Sicherheitskonferenz vom Cyber Innovation Hub und da saß im Panel ein, ich glaube, ein norwegischer General war das, der sagte, wir haben 50% unserer Weisung eliminiert. Ja, da habe ich als Einzige applaudiert, glaube ich, wenn ich mich da so richtig erinnere. Und das würde ich mir auch wünschen. Wir haben ja so über 30.000 Weisungen und Regelungen. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Wenn ich morgens aufstehe, mache ich ja schon drei Sachen falsch quasi. Ne?
Ja, solche
Aber
großen Regelwerke bringen ja außerdem die Schönheit mit sich, dass man sich eigentlich gar nicht richtig verhalten kann, weil sich so Regelwerke, wenn sie sehr ausgefuchst sind, die widersprechen sich ja irgendwann. Das heißt, ich kann eigentlich nur eine Entscheidung treffen, gegen welche Regel verstoße ich denn heute, aber ich kriege es aufgrund der Menge und der Überschaubarkeit gar nicht mehr hin, immer alles richtig zu machen. Und wenn ein Regelwerk an so einem Zustand ist, ist eine berechtigte Frage tatsächlich, ist das noch hilfreich und handlungsleitend? Oder kann davon einfach mal die Hälfte weg und es passiert einfach nichts,
ja,
weil wir alles
genau.
erwachsene Menschen sind und wir wissen, warum wir da sind, wir kennen Ziel und Zweck. Brauchen wir diese Regeln alle oder behindern sie uns auf einer anderen Seite sogar? Also sie sorgen nicht für Qualität und lähmen noch dazu, dass wir es aus eigenem Antrieb heraus gut machen. Und dann kann man ausmisten.
Was würdest du denn am liebsten, wenn du jetzt mal so an die Verwaltung denkst, in Deutschland exnovieren? Was wäre so dein Liebling? Was würdest du sofort killen?
Also ganz vorne in der Schublade liegen natürlich so Dinge wie sehr langsame Prozesse und Dinge, die man einfach nicht online machen kann und so weiter. Dann habe ich aber drüber nachgedacht, was es genau bedeuten würde. Und unsere Verwaltung hat ja durchaus andere Zwecke als zum Beispiel ein Unternehmen. In einem Unternehmen habe ich sehr viel Handlungsfreiräume. Ich kann einfach mal irgendwas machen und ich kann sehr schnell nachsteuern und ich kann korrigieren. Wenn ich mir solche Veränderungen aber für öffentliche Verwaltung wünsche, da muss ich sehr gut aufpassen, weil die haben eine andere Funktion und eine andere Aufgabe. Also die sind gar nicht dazu da, dass sie eben schnell sich drehen und Gewinn erwirtschaften und Innovationen hervorbringen, sondern die sind ja so designt, dass sie sehr stabil sind. Mit der Kehrseite, dass sie dann also ein bisschen behäbig sind. Aber dafür sind sie sehr stabil und sehr zuverlässig. Jetzt ist also die Frage, welchen Schaden richte ich denn an, wenn ich zum Beispiel einer kompletten Verwaltung, einer öffentlichen Behörde vorschreibe, dass es jetzt nichts mehr auf Papier gibt. Und auch das Fax muss weg. Welchen Schaden richte ich denn genau an? Und dann kann es natürlich sein, dass diese öffentliche Behörde, diese Verwaltung ihren Zweck nicht mehr erfüllt. Zum Beispiel für Tante Erna, die eben nicht E-Mail schreiben kann, irgendeinen Behördengang zu erledigen. Also wenn ich mir jetzt als jüngerer Mensch wünsche, ich möchte bitte nichts mehr mit Papier machen und ich möchte auch nicht auf einem Amt 2 Stunden anstehen müssen, um dann kurz vor den Schließzeiten schnell meinen neuen Perso zu beantragen. Das kann ich mir wünschen, das fände ich großartig, weil das ist keine wertschöpfende Tätigkeit, das ist einfach Blödsinn, das ist Leerlaufzeit. Aber schließe ich damit nicht Menschen aus, die daran nicht teilhaben können? Und bei aller Freude am Digitalen muss ich überlegen, kann ich damit sicherstellen, dass ich niemanden ausschließe? Deswegen, für mich persönlich würde mir das wünschen, dass öffentliche Verwaltung ein Service für die Bürgerinnen und Bürger ist. Aber wie das genau zu vollziehen ist, da wäre ich sehr vorsichtig, mich
Da
rauszuwagen.
sehen wir ja
Aber,
gerade ein krasses Beispiel in den USA hier mit Doge oder Milei in Argentinien. Da gucken wir ja mit ganz großen Augen hin gerade, ne? Wie siehst du denn
da
das?
war, genau. Also ich glaube, es war selten auf globaler Ebene so viel Freude und Katerstimmung gleichzeitig und kurz nacheinander. Ich bin Ende Januar, Anfang Februar über die USA weitergereist, also ich musste in Atlanta umsteigen und habe tatsächlich dann auf dem Rückflug musste ich wieder in Atlanta durch und habe dann tatsächlich überlegt, komme ich da eigentlich noch rein und komme ich dann auch wieder raus und was ist denn jetzt in der Zwischenzeit? Und wenn eine Behörde solche Unsicherheit auslöst, dass ich mir als Deutsche überlegen muss, ob ich dieses Land betreten und auch frohen Mutes wieder verlassen kann, dann hat diese öffentliche Verwaltung ihren Zweck verfehlt. Also das darf eigentlich ja nicht sein.
Ja.
Und ich vermute, ich weiß es nicht, ich vermute, dass wir in den USA das beobachten werden, dass da so viel, das, was wir an Trägheit und Stabilität und sturer Beharrenskraft haben, dass da so viel zu Ende geht gerade, dass man das neu wird wieder aufbauen müssen. Und das wird unfassbar viel aufwendiger werden. Also wenn man da vielleicht, also ist meine These, also wenn man da vielleicht vorsichtig und etwas mit Augenmaß reduziert hätte und nicht so mit der Brechstange rein.
Was ich mich so frage, ist, ob wir
These.
so einen Rubikon überschritten haben der Komplexität. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Mit diesen ganzen Weisungen und Gesetzen, da sind wir ja auch ganz weit vorne in Deutschland mit unserer forensischen, juristischen Ausrichtung. Ob wir da so einen Rubikon überschritten haben, wo wir gucken müssen, ob wir diese Pfadabhängigkeiten, ob die so elementar sind bei manchen Sachen, wie zum Beispiel Sozialversicherung oder Renten und so weiter, das überblickt ja kein Mensch mehr. Ob man das nicht einfach kappen muss, Blick nach Argentinien und in die USA, oder ob es da irgendwie so einen deutschen Sonderweg gibt, um das Gute mitzunehmen und das Schlechte zu vermeiden. Da bin ich mir nicht ganz meiner Meinung.
Das wäre natürlich ein Ziel, ne? Also da müsste es eigentlich hin, dass man prüft, das Gute mitnimmt, das Schlechte dalässt. Und es gibt ja diese schöne Geschichte von Mary Barra, CEO bei, ich glaube, General Motors, die auch ein sehr überbordendes Werk vorgefunden hat zum Thema Bekleidungsvorschriften. Also wann man sich in welchen Situationen wie zu kleiden hat. Und da waren so Dinge dabei wie Schmuckstücke, Nagellack, Lippenstiftfarbe für Damen und Gürtel- und Schuhfarbe für die Herren und so weiter. Also ein umfassend großes Werk, und das hat sie dann ersetzt einfach mit dem Satz Dress appropriately.
Ah, dress for
Zieh
your
dich
day.
vernünftig an. Ja, und da kommt doch jeder mit. Und die Frage ist also, wo kriegen wir diesen Kipp denn hin, dass wir sagen, manche Dinge können in die Eigenverantwortung der Beteiligten übergehen und da wird einfach nichts passieren. Und welche Dinge sind denn unbedingt nötig? Und wir Deutschen sind halt einfach sehr gut darin, Unsicherheitsvermeidung zu betreiben. Also wir haben so eine große Freude dran, dass man alles festschreiben muss, in dem Gedanken, dass das zu Qualität und zu Sicherheit und zu vorhersehbaren, guten Ergebnissen führt. Und ich glaube, dass das lange gestimmt hat. Und dass es davon aber auch ein zu viel gibt. Und dass das dann wieder rüberkippt ins Gegenteil. Das ist eine Erfahrung, die machen wir jetzt gerade zum ersten Mal. Und da frage ich mich natürlich auch, wenn ich irgendwo eine öffentliche Behörde irgendwo eine Gebühr zahlen muss und dann habe ich bei der Überweisung irgendwie 5 Cent daneben getippt, wie viel Aufwand darf denn da hinten dran entstehen? Wie viele Briefe dürfen die mir mit Mahnung und Zinsen, Zinsen, Zins und Gebühren und Säumniszuschlägen schicken, um diese 5 Cent einzutreiben? Ne? Da würde jeder von uns wahrscheinlich sagen, das ist nicht im Verhältnis.
Absolut richtig.
Brauchen wir das?
Ja.
Aber was ist, wenn jetzt in Zukunft einfach jeder immer 12 Cent zu wenig überweist, weil wir ja wissen, okay, da geht jetzt keiner mehr nach? Was ist, wenn das alle machen jetzt? Was ist mit 20 Cent, mit 50? Und schon kommen wir an einen Punkt, wo ich die Antwort nicht mehr weiß.
Nee, aber vielleicht muss man dann einfach das erstmal ausprobieren. Da bin ich ja auch bei Exploration irgendwo. Und dann sagen so, jetzt ist ein Punkt erreicht, jetzt funktioniert es eben nicht mehr, Leute. Passt mal auf, so geht es eben nicht. Wir machen jetzt hier einen Stopp rein. Ich weiß es auch nicht. Wir müssen da, glaube ich, uns ein bisschen ranrobben an dieses so neue Denkmuster, ja.
Ja, also es ist ein starker Kulturbezug da zu erkennen, wie viel man denn mit Ungewissheit umgehen möchte und auch kann. Also wie viel davon halte ich denn aus? Würden wir das akzeptieren, dass wir auf eine Behörde gehen und sagen, wir würden jetzt aber gern, was weiß ich, eine andere gelbe Tonne anmelden und dann sagen die, jetzt weiß ich aber gerade nicht, wie das geht. Das würden wir nicht akzeptieren, ne? Wir wollen, dass da eine Dienstleistung erbracht wird. Oder wenn jemand uns sagt, wir probieren da gerade was Neues aus, das könnte jetzt so ausfallen oder auch so, weiß ich aber nicht. Ich sage Ihnen nächste Woche Bescheid oder in 3 Wochen, das weiß ich auch noch nicht. Und da ist wieder ein bisschen das, kommt zum Tragen, was ich vorhin gesagt habe, dass Firmen leichter ausprobieren können, weil sie sozusagen ein eigenes kleines Königreich für sich sind, innerhalb dessen sie natürlich in einem vernünftigen Rahmen die Regeln selber bestimmen können. Und in diesem Rahmen darf dann gescheitert werden, das wird dann vielleicht mit eingepreist. Und was genau passiert und wie wir das anfangen, dass wir in der öffentlichen Verwaltung herumprobieren, in welchem Rahmen und was passiert denn mit dem Scheitern, das da notwendig mit einhergeht, das weiß ich nicht. Diese Erfahrung haben wir einfach noch nicht gemacht.
Ja, also wir machen sie so nach und nach so ein bisschen. Wir haben da ja so Experimentierklauseln, das Thema. Und da gab es ja auch eine Gesetzesvorlage aus dem letzten Koalitionsvertrag. Aber da stoßen wir wirklich auch an Grenzen. Aber wir können dieses Experimentieren, versuchen wir gerade. Aber es ist wirklich irre schwierig. Und da stoßen wir auch intern wirklich an echte Mindset-Grenzen, kulturelle Grenzen, ja. Schwierig.
Es geht sehr langsam vonstatten und auch dieser Switch, dass im Wirtschaftsleben das Ausprobieren und das Experimentieren und das Scheitern als etwas Notwendiges und damit was Positives gesehen wird, das hat ja auch ganz schön lang gedauert. Und ne, wir Deutschen, wir sind gerne im Extrem. Jetzt plötzlich werden alle dafür gefeiert, wo sie überall gescheitert sind. Also wir machen ja keine halben Sachen. Also Scheitern, tolle Sache. Auch das pendelt sich irgendwann, glaube ich, ein. Aber das hat ja auch gute, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre gedauert, zumindest seit ich das so mitbekommen habe,
Ja.
dass es akzeptiert ist, dass man erzählen kann, wir haben es probiert, hat nicht geklappt, wir sind gescheitert, wir haben was draus gelernt, dümmer geworden sind wir nicht. Und mit den neuen Erkenntnissen stürzen wir uns jetzt ins nächste Abenteuer. Ich glaube, dass da bei euch einfach viel Zeitverzug drin ist, also noch viel, viel mehr
30 Jahre würde ich immer
ist
so
das.
sagen, ne? Sind wir hinterher in in der Verwaltung, in den Ministerien. So, ich bin jetzt so seit rund
Also wenn ich
15 Jahren
richtig
im Club,
beobachtet habe,
was?
habt ihr 15.
Ja.
Genau, wenn ich richtig beobachtet habe, dann habt ihr noch 15. Aber dann wird's witzig.
Ja, total. Hast du denn so ein paar Beispiele oder wenigstens mal ein gutes Beispiel von Exnovation in der Wirtschaft? Da bin ich ja jetzt auch schon ein bisschen draußen.
Ja, also da habe ich viele schöne Beispiele gesammelt. Ich habe auch, als mein Buch rausgekommen ist oder unser Buch mit meiner Kollegin Sandra Bill zusammengeschrieben, habe ich auch Zuschriften bekommen, wo Leute ein bisschen verschämt davon erzählt haben, weil immer noch diese Verknüpfung, wir hören mit irgendwas auf, na dann muss es ja gescheitert sein, muss ja schlecht gelaufen sein, weil diese
Ja.
Verknüpfung immer noch da ist und nicht aufgelöst ist. Deswegen ist ein besonders schönes Beispiel, was ich sehr, sehr liebe, das des österreichischen Schokoladenherstellers Zotter, die Firma Zotter.
Okay,
Zotter
Schokolade ist
Schokolade.
schon mal gut, ne?
Und genau, Schokolade, Top-Sache. Die Firma Zotter hat auf dem Betriebsgelände in Österreich, das habe ich für die Recherchen zum Buch, durfte ich die Firma besuchen, auch mit dem Gründer sprechen. Die haben hinterm Haus den berühmten Ideenfriedhof. Und dort steht, das ist ein Friedhof mit Grabsteinen, die aussehen wie Schokoladentafeln. Und dort sind Schokoladensorten begraben. Und jetzt kommt aber der Witz. Fälschlicherweise wird dieser Ideenfriedhof oft rum erzählt im Kontext mit Scheitern, also dass dort Schokoladensorten hinkommen, die es am Markt nicht geschafft haben. Das stimmt zum Teil, aber der Clou ist, dass dort auch Schokoladensorten beerdigt werden, die besonders gut gelaufen sind.
Okay.
Jetzt denkt man sich natürlich, Entschuldigung, what?
Ja.
Herr Zotter hat es mir erklärt. Er sagt, wir haben ein Ziel und ein Selbstverständnis als Unternehmen. Und dieses heißt, wir möchten ständig neue Sorten probieren. Wir sind ein innovatives Unternehmen und die haben die abgefahrensten Sorten, also wirklich abgefahren. Und er sagte, es hilft ja gar nichts, wenn wir versuchen, wie Milka zu sein und wenn wir die nächste pralinefeine Nuss herstellen. Die gibt es doch schon. Wir sind das Unternehmen, das neue und innovative Sorten ausprobiert. Und so kommt es also, dass die, obwohl wirtschaftlich erfolgreich, Sorten einstellen und eingestellt haben, die besonders beliebt waren. Diese Praliné-Sahne-Nuss oder so ähnliches, eins von den Beispielen. Und er sagte, dass sich dann Leute bei ihm beschwert haben, warum denn diese leckere Sorte nicht mehr da ist. Und das hat bei ihm dann zum Umdenken geführt, dass er sagt, die Leute brauchen offensichtlich einen Ort, um sich davon zu verabschieden. Dann kriegen sie halt den Friedhof. Also kann man dorthin gehen und sich von seiner Schokoladensorte verabschieden. Hat dann so ein bisschen emotionalen Ballast von sich
Ja, oh
fallen
mein
sehen.
Gott.
Und dann kann man sich einer neuen Sache zuwenden. Das ist total abgefahren. Und jetzt kommt noch was total Verrücktes. Um das Gebäude von der Firma außenrum gibt es einen, oder an der Seite gibt es einen Skywalk, mit dem man also nach vorne, bisschen ins Tal runter nach vorne laufen kann. Und dort ist eine Glasscheibe angebracht, da steht Blick in die Zukunft. Und wenn man genau auf diesen Schriftzug blickt, guckt man unten auf diesen Friedhof. Und er sagt, er hat das genau so gestaltet, weil die Zukunft ist, Dinge weglassen. Und das Gute mitnehmen in die Zukunft. Aber die Zukunft ist nicht oben, ne? Er hätte das ja anders ausrichten oder irgendwie designen lassen können. Die Zukunft ist da unten im Friedhof. Zeug weglassen, sich verabschieden, damit das Rad sich weiter drehen kann. Hat mich unfassbar fasziniert, weil es für die Wirtschaft so widersprüchlich ist.
Absolut. Das ist ein bisschen touchy, finde ich, ne? So, das fasst mich auch
Total.
so ein
Ich war
bisschen
so
an.
gerührt. Ja,
Deswegen, du
ich war
sagst ja, glaube
total
ich, auch,
gerührt. Ich
das hat
stand da.
was. Ja?
Sorry, mach du.
Nee, erzähl.
Ich würde sagen, ich stand da und er führte mich auf diesen Skywalk nach vorne und er stand Blick in die Zukunft und ich guckte so ein bisschen nach unten und ich habe gar nicht wahrgenommen, dass dieser Friedhof da hinten dran ist. Ich habe nur auf diesen Schriftzug geguckt und dann sagte ich, ich verstehe es glaube ich nicht. Und dann sagt er, ja, wo guckst du denn hin? Dann habe ich gesagt, in die Zukunft. Und dann sagt er, und wo genau guckst du hin? Schau doch mal, mach die Augen auf, wo schaust du hin? Und dann sage ich, da unten ist der Friedhof. Und dann sagt er, genau. Und dann habe ich so 21, 22 und dann, jetzt habe ich es verstanden.
Erklär's
Und
mir.
ich hatte mich vorher gut eingearbeitet, aber er hat gesagt, die Zukunft ist nicht irgendwo in den Wolken, nicht irgendwo oben, sondern ganz bodennah mit dem zu arbeiten, was wir haben, das wegzulassen, in Liebe und Freundschaft zu verabschieden, was jetzt nicht mehr da sein braucht, damit Platz ist für das Neue. Und das können wir dann irgendwo oben in den Wolken und im Himmel und irgendwo sonst. Das dürfen wir dann überall suchen und uns Inspiration holen, aber wir müssen erstmal Platz in der Gegenwart machen, dass die Zukunft herkommen kann. Das hat mich total umgenietet.
Was für ein
War
schöner
sehr, sehr schönes
Gedanke.
Erlebnis. Ja.
Ja, auch so, aber auch so emotional, ne? Das hat ja
Das war sehr
alles.
berührend. Ja. Da war alles drin. Und ich stand da total bedröppelt, weil ich es nicht kapiert hatte. Aber dann kam es mit Wucht.
Oh mein Gott, ich könnte auch so einen Friedhof anlegen, glaube ich. Hier für die Gittermappe zum Beispiel. Die berühmte Gittermappe, die manche versuchen zu digitalisieren und
Ich kenne
der
keine
Gedanke bleibt.
Gittermappe. Erzähl mir, was ist
Eine
das? Ganz
Gittermappe, das ist
kurz.
wirklich so eine Mappe mit Gitter drauf, mit so einem Gittermuster drauf. Und da hat man dann, manche machen das immer noch, ein Papier reingetan, ja, irgendwie, was man nach oben geben wollte, quasi auf dem Dienstweg und schrieb dann den nächsten Adressaten vorne dran in so ein Kästchen dieser Gittermappe, ja. Und dann
Ach,
hat der
krass,
das
okay.
genommen und hat sich das angeguckt und weitergegeben oder bearbeitet oder whatever. Und so fließt das von A nach B zu C. Kann man sich jetzt Menschen dahinter vorstellen? Und so denken wir aber immer noch unsere Prozesse in Gittermappen. Ja, das ist total absurd für mich, weil wir ganz andere Möglichkeiten heute haben und dann viel schneller wären, wenn wir da anders vorgehen würden. Ja, also Digitalisierung der Gittermappe ist für mich sowas, das kommt ganz oben auf dem Friedhof oder unten dann in dem Fall. Ja, da würde ich mich sehr freuen. Also dieses ganze Denken dahinter. Wenn man das beerdigen würde. In manchen Fällen macht es
Ich
Sinn, aber
glaube,
in den meisten nicht.
an dem Beispiel sieht man, glaube ich, sehr gut, wie Menschen funktionieren, also wie Menschen denken. Die sagen, okay, die Funktion der Gittermappe, die hat ja mal irgendwann ihren guten Dienst getan. Und dann denke ich das also weiter. Also die falsche, aber logische Weiterdenke des Menschen wäre, wie würde denn die digitale Gittermappe aussehen? Was müsste die denn, ne? Und wo
Genau.
könnte man denn was
Ja.
reinschreiben? Wo wäre denn welches Kästchen? Die andere Frage ist, welche Funktion hat denn das Ding erfüllt und kriege ich diese Funktion irgendwo anders her? Diesen
Absolut.
Effekt beobachte ich übrigens gerade, seit es diese vielen digitalen KI-Mitschreibe-Protokollassistenten gibt, die man in seine Calls mit reinnehmen kann. Habe ich jetzt schon beobachtet, am Anfang macht man ein Gespräch mit 5 Leuten und 3 Leute haben halt ihren digitalen Assistenten mit dabei. Und dann haben schon ausgefuchste Menschen gedacht, was ist denn, wenn ich am Anfang in den Call reingehe, sage ich kurz Hallo, lass meinen Assistenten da, verschwinde
Ja.
dann aber, weil der schreibt mir das Protokoll. Das ist ja total falsch gedacht. Das ist falsche Digitalisierung, weil dieses Protokoll liest doch hinterher sowieso niemand.
Nein.
Wenn ich in 8 Terminen nicht drin bin, weil ich was anderes mache, weil meine Assistentin hingeschickt habe, dann lese ich doch nicht nachher 8 Protokolle.
Ja, was ist das
Dann kann ich
Ziel, ne?
dieses ganze Meeting bleiben lassen. Warum treffen wir uns
Ja.
denn? Und dann hat dieses Meeting keinen Zweck gehabt.
Nee. Und wenn der da nichts zu tun hatte, warum sitzt der dann da, ja? Das ist
Ja, und
so.
dann sitzt am Ende ein Referent, eine Referentin und 4 digitale Assistenten, die fleißig was mitschreiben. Und dann sagt er, danke fürs Gespräch und dann gehen wir alle, oder?
Tja, und ich liege am Strand, ne?
Ja, genau, toll. Und liest den ganzen Kram nicht nach,
Nein.
weil warum denn auch? Weil am nächsten Tag kommen ja wieder 8 Protokolle.
Ja, genau. Also ich denke, wir haben uns
Nee.
irgendwie überholt in unserer Welt, ne? Deswegen bin ich großer Fan von deinem Marie Kondo-Exnovationsthema. Ich weiß bloß noch nicht so genau, wie man das natürlich in Verwaltungs- und Ministerien übertragen könnte in die Welt der Politik. Die Negativbeispiele sehen wir oder vielleicht werden sie auch erfolgreich. Der Pathologe ist da ja immer der Schlauste, ne? Also da gucken wir ganz gespannt über den Teich, ne?
Also bis jetzt ist es auf jeden Fall so, dass Exnovation eigentlich keine Heldengeschichten kennt. Also bis jetzt ist Innovation eng verknüpft mit den Helden, die in der Garage angefangen haben, beim flackernden, trüben Licht einer einzigen Glühbirne aus der rohen Fassung. Diese Geschichten, die kennen wir alle inzwischen. Jemand, der sich aufs neue Land gewagt hat, der neues Land erobert hat und bekannte Gebiete betreten hat und dann dort irgendwie Strukturen geschaffen, irgendwas gemacht hat. Diese Geschichten, die kennen wir inzwischen. Wir kennen keine Helden der Exnovation, ganz wenig. Es gibt eine Geschichte, die wir auf globaler Ebene kennen, nämlich die Abschaffung von FCKW, das FCKW-Verbot.
Ja.
Das ist so eine Exnovationsgeschichte, wo wir gesagt haben, da gibt es was, das ist nicht mehr gut genug, dass es hier existieren darf, das muss weg. Das ist eine sehr große Erfolgsgeschichte der Exnovation. Ansonsten ist Exnovation immer verbunden mit Abschied, mit Rückbau, mit Abbau. Es weht auch immer so ein bisschen der Geruch des Scheiterns da außenrum. Das heißt, Exnovation ist noch unattraktiver zu verfolgen als Innovation. Bei der Innovation kaufe ich mir ein, vielleicht zu scheitern. Aber da sind wir jetzt besser geworden drin, zu sagen, okay, gehört dazu. Bei der Exnovation, das ist einfach, keiner ist Held, weil er irgendwas aufgehört hat. Da sind wir noch nicht.
Irgendjemand in der EU, glaube ich, hat sich ja das Thema Leiterbeauftragte ausgedacht, ja. Ich weiß das von einer Verwandten. Ja, jede Organisation ab einer bestimmten Größe braucht so einen Leiterbeauftragten, ne? Der kontrolliert dann die Leitern. Finde ich
Ja.
komplett absurd. Ne? Kann ja auch jeder für sich selber machen, bevor er auf eine Leiter draufsteigt. Und wenn ich das jetzt abschaffe, sage ich mal, als Referentin, mache ich einen Referentenentwurf, Abschaffung der Leiterbeauftragten. Und dann kriege ich lauter Schreiben, ja, von Firmen und Organisationen, die sagen, hurray, toll gemacht. Also so ein bisschen können wir ja auch Helden, Amtshelden werden eigentlich, ne? Ein
Ja,
bisschen
also
plakativ
die Dinge, die
vielleicht.
durch den Leiterbeauftragten oder die Leiterbeauftragte geklärt werden, die müssten wir aber kurz versuchen nachzudenken, ob wir sie anders organisieren müssen, weil ist hier ein Aspekt des Arbeitsschutzes wahrscheinlich. Leitern müssen geprüft werden, genauso wie Regalprüfung und so weiter. Und ich muss also sicher sein, dass mein Arbeitsgerät, mit dem ich zu tun habe, sicher ist. Ne? Das ist ja auch ein Gesetz. Was passiert jetzt also, sobald der erste von einer nicht ordentlich geprüften, weil wir haben den Beauftragten abgeschafft, Leiter heruntersaust, weil die kipplig stand oder weil da eine Schraube locker war auf irgendeiner Sprosse. Was passiert dann? Und dann haben wir Deutschen sofort den Reflex zu sagen, oh, da muss aber der Leiterbeauftragte wieder her.
Absolut.
Haben wir ja
Zwei.
gesehen, was passiert. Zwei. Genau. Einer, der guckt und
Ja.
einer, der zweite prüft dann den
Und
ersten
protokolliert.
und protokolliert. Und irgendjemand muss ja auch dann seine Krankenausfallzeiten bezahlen und die Reha-Kosten. Und also da fahren wir aber schon besser, wenn wir mehrere Leiterbeauftragte auf verschiedenen Ebenen beschäftigen. Und dann sind wir wieder bei dieser Unsicherheitsvermeidung. Ne? Wir Deutschen, wir wollen wissen, also ich sage es jetzt so ein bisschen lästerlich, andere Nationen tun das auch. Ne? Aber wir wollen schon wissen, was ist denn wenn? Und wenn das passiert, wer ist zuständig? Was ist die Folge und was passiert danach? Und da haben wir uns einfach ein bisschen einbetoniert selber.
Ja, und da müssen wir irgendwie raus, ne? Aus dieser kleinen geistigen Blackbox hier. Da müssen wir ein bisschen außerhalb der Komfortzone uns rausbewegen. Ist schwierig, ne? Ich kenne ja Kolleginnen und Kollegen, die gehen ja ohne Geländer nicht die Treppe runter, ne? Jetzt ein bisschen übertrieben, aber.
Ja, Hand am Handlauf ist auch eine
Ne?
Vorschrift.
Ganz genau, ne?
Hand an den Handlauf. Und wenn du es nicht hast und du fällst runter, bist du aber ganz schön selber schuld.
Lustig
Und
ist natürlich
mit dieser
im
Unsicherheit müssen
militärischen
wir leben
Bereich,
lernen.
ja.
Ja, ist was anderes. Ist völlig klar. Meine Beispiele kommen auch die ganze Zeit aus so einem öffentlichen Verwaltungsbereich, den wir so aus dem Alltag kennen, weil ich eure internen Strukturen und diese Prozesse und Abläufe natürlich nicht einschätzen kann. Deswegen habe ich auch so einen lästerlichen Unterton da an mir, den ich sehr leicht.
Ach, den haben
Also
wir
umso
auch.
Nieren, der unsere gut da raushauen kann. Ja, ich glaube, wir müssen einfach sagen, ja, mit den restlichen 10%, die nicht geklärt sind, die sind nicht Anlass, sie wieder zu klären, sondern zu sagen, mit denen leben wir einfach. Zugunsten von Atem und Freiraum, den wir uns woanders schaffen.
Müssen wir ein bisschen
Das ist, glaube ich, der
risikobereiter
Kniff.
werden?
Ja, voll.
Hm.
Zu sagen, es kann sein, dass da einer sich mal einen Haxen bricht. Ja. Wir können dagegen wirken, dass wir sagen, okay, pass auf, Eigenverantwortung, bitte prüf dein Arbeitsgerät vorher, müssen die Leute eigentlich sowieso machen.
Ja.
Bitte gucke, dass das Ding ordentlich steht. Wenn da irgendwas wackelt, bitte nimm halt die Leiter nicht. Es ist doch dein Bein, lass es doch. So. Und dann, wenn sich jemand doch das Bein bricht, dann ist das unfassbar ätzend und schade, aber rechtfertigt es eine ganze Armee von Leiterbeauftragten, wäre der nicht vielleicht trotzdem runtergefallen, weil er die Leiter krumm hingestellt hat, keine Ahnung. Also, das ist natürlich ein undankbares Beispiel, ne, weil da jetzt jemand zu Schaden kommt und jemand sich verletzt und so weiter. In ganz vielen Bereichen wird wahrscheinlich einfach nichts passieren. Da wird
Vermutlich.
wahrscheinlich einfach nichts.
Jetzt habe ich noch mal eine ganz gemeine Frage. Ich weiß ja von dir, du bist ja Star Wars-Fan, ne? Jetzt versuche ich mal das Thema Exnovation auf Star Wars zu übertragen. Gibt es da irgendwas, was da klingelt bei dir?
Voll.
Ja,
Voll, alles klingelt
natürlich.
dabei. Es gibt ein wunderbar. Ach, ganz viel fällt mir da ein.
Oh
Aber
Gott.
ich komme mit einem meiner liebsten Zitate, die ich sehr, sehr gerne mag. Und zwar gibt es in dem einen Film die Szene, wo eine Besucherin aus der Vergangenheit, Lily Sloane, aus merkwürdigen Gründen auf der Enterprise landet. Und sie guckt sich um und sieht natürlich, dass da die Zukunft um sie herum passiert. Also da sind technische Sachen, da sind hochwertige Materialien, alles ist da und sie kommt aus einer Vergangenheit, in der das alles nicht da war. Und eine der ersten Fragen, die sie dann Jean-Luc Picard stellt, ist: Scheiße, was hat denn dieses Ding gekostet? Ne? Weil das ist natürlich aus ihrer Perspektive ist das total wichtig. Und dann sagt er: Weißt du was? Sinngemäß, bei uns in der Zukunft, Money doesn't exist. Bei uns gibt es kein Geld mehr.
Ja.
Und dann sagt sie: Wie, kein Geld mehr? Aber, hä, warum arbeitest du dann? Wie wirst du denn bezahlt? Und dann sagt er: Wir haben jetzt einfach alles. Ne? Wir sind materiell gut versorgt. Der Antrieb, warum wir Dinge tun, ist heute ein anderer. Wir wollen Erkenntnisse gewinnen und wir wollen uns selbst verbessern, die Menschheit verbessern, wir wollen dazulernen. Und das ist unser Streben. Wir streben nicht mehr danach, Geld zu bekommen. Und das ist ein Twist, warum Menschen Dinge tun, also wie man diese Orientierung aufs Materielle hinter sich gelassen haben könnte, den ich bei Star Trek unglaublich faszinierend finde. Es hat sich über zig Staffeln Star Trek nie irgendwer gefragt, wenn jemand auf dem Holodeck war, was kostet denn eigentlich eine halbe Stunde Holodeck? Wo muss ich das einschmeißen, wie die Münze beim Duschen auf dem Campingplatz? Diese Frage stellt sich nicht. Auch die Enterprise muss repariert werden. Da ist der Deflektorschild ist kaputt. Ja, ist doch egal, dann reparieren wir ihn halt. Was kostet das? Ist egal. Wir
Ja.
brauchen das Ding, also reparieren wir es. Und ich finde es unglaublich faszinierend, wenn man diesen Faktor rausnehmen könnte. Das können wir natürlich nicht, das weiß ich schon. Aber wenn man den rausrechnet, was das mit der Menschheit macht, in diesem dargestellten Beispiel.
Ja, die Idee ist also klasse Beispiel, Gudrun, muss ich sagen. Das ist wirklich interessant. Ich habe ja gerade das Buch Schulden gelesen hier. Ach, wie hieß denn der? Jetzt komme ich gerade nicht auf den Autor. Da geht es eben auch darum, welche Rolle spielt denn Geld eigentlich? Aber man kann sich das überlegen, wie es ohne Geld ist. Also es fällt uns sehr schwer, ne? Weil
Ja,
es so
es ist so
elementar
ein,
ist. Es ist so präsent.
ja, es ist der, also natürlich leben wir in einer Welt, in der quasi alle unsere Ressourcen irgendwie begrenzt sind. Und mit Ressourcen zu wirtschaften und zu gucken, wie kann ich aus meinen Ressourcen das Beste machen, wie kann ich die einem Ziel zuführen oder in den Dienst einer bestimmten Sache stellen. Klar, das ist eine wichtige Frage. Auch auf der Enterprise ist nicht jede Ressource immer unbegrenzt verfügbar. Manchmal fehlen mir Menschen, manchmal fehlen dort Waffen, manchmal fehlt keine Ahnung, es fehlt irgendwas. Aber dann trotzdem zu gucken, wie kann ich mit dem, was ich habe, das Beste machen, das ist ein Grundgedanke, den haben wir Menschen, glaube ich, schon immer gehabt.
Ja.
Und den finden wir auch bei Star Trek wieder. Aber zu sagen, was ist denn, wenn es nicht mehr das Hauptkriterium ist? Also wenn in dem Falle das Geld nicht das Hauptkriterium ist, wenn ich nicht arbeite, um Geld zu bekommen, sondern zu sagen, ich habe alles, was ich brauche zum Leben. Also ich habe eine Unterkunft, ich habe Essen und Trinken. Ich habe Kleidung und so weiter, ich habe die wichtigsten Gegenstände. Was würde ich denn dann machen?
Ja, wir leben ja in einer Zeit, wo wir können uns ja als Menschen Exponentialfunktionen kaum vorstellen. Aber da ist ja jetzt einiges am Horizont, wo wir nicht mal die Schemen erkennen können momentan, weil wir so unglaublich schnell uns bewegen, ja. Da passieren ja Dinge, wer weiß, was morgen ist.
Ich denke ein bisschen wehmütig zurück an Angela Merkel. Auch ich habe damals müde gelächelt, als sie gesagt hat, dieses Internet, das ist alles Neuland. Und ich
Stimmt.
sage heute, verdammt, die hatte recht. Und sie hat bis heute
Ja.
recht. Also wir stehen neben einer Entwicklung und gucken ihr zu. Und da rede ich jetzt gar nicht von KI und dem, was da auf uns zurollt, sondern tatsächlich Dingen, die wir jetzt schon technologisch zwar beobachten, aber nicht mehr im Griff haben. Eskalation in den sozialen Medien zum Beispiel. Wie Bots die politische Debatte beeinflussen, das haben wir jetzt schon nicht mehr im Griff.
Ja, wir sind ja beide
Das ist schon
Psychologinnen. Und
raus.
Arbeits- und Organisationspsychologinnen, wir wissen ja überhaupt nicht, wie das auf Organisationen sich auswirkt, auf Individuen, auf Gehirne. Ja, wir sind ja in einer großen Beta-Version des Lebens gerade, ne?
Ja, wir sind eine riesengroße Testgruppe.
Ja.
Und das Lustige ist, wir werden nicht von wem anders getestet, wir haben das ja selber ausgelöst. Also wir sind gleichzeitig die Verursachenden und die, die jetzt im Testlauf herumnudeln. Und in der Beurteilung dessen kann man sich natürlich trefflich streiten. Das tun wir ja auch, ne? Zu sagen, Wenn Jugendliche oder junge Kinder schon sehr früh mit einem Smartphone umgehen, was macht das mit deren Gehirn? Das ist mittlerweile lang genug da, dass wir erste Erkenntnisse darüber haben. Und das sind keine schönen
Ja,
Dinge. Das
absolut.
hilft dann gar nicht, wenn jemand anders, der sagt, ich gehe mit meinem Smartphone vernünftig um, natürlich können wir das Kindern nicht verbieten, wenn der dann dagegen ist, da regulierend einzugreifen. Ich würde das tun. Mit dem, was ich heute weiß,
Ja.
würde ich meiner Tochter, hätte ich ihr nicht mehr ab der 5. Klasse ein Smartphone in die Hand gedrückt. Und
Absolut.
das ist erst wenige Jahre her.
Ja. Und wir haben ja dann auch diese lustige Körperhaltung, ne? Ja, genau. Ja, die Evolution, da gibt es ja schon Vorhersagen, wie sich das alles auswirken könnte. Also ist schon absurd, aber das Schlimmste ist wirklich in Richtung Konzentrationsfähigkeit, soziale Fähigkeiten, Gehirnschrumpfungen in Teilbereichen, ja. Und ich würde mir aber Verwaltungsschrumpfungen in einigen Bereichen da eher wünschen. Wir sind ja am Überlegen, ob es ein neues Ministerium gibt für Bürokratierückbau, was ich ein bisschen lustig finde irgendwie. Ich finde es einerseits super und andererseits richtig bescheuert. Aber wenn
Du
der Effekt,
bist noch auf der Kante.
ja, wenn der Effekt kommt und man wirklich was bewirkt, dann rufe ich natürlich Hurra, ich habe es immer gewusst, ne? Ich habe es immer gewusst, ist eine super Idee.
Also ich wage mich jetzt raus in den Regen, ich positioniere mich, ich finde es eine gute Idee.
Und warum?
Ich bin dafür. Ich finde, dass es folgerichtig ist, wenn man das ernsthaft betreiben möchte, in so einem großen Maßstab, wie wir in unserem Land einfach leisten müssen, dass man das professionell und ordentlich angeht. Das ist die Bedingung. Wenn daraus wieder ein Bürokratiemonster wird, das sich selber verdaut und wieder ausspuckt, dann bin ich natürlich dagegen. Aber wenn es ein Ministerium gibt, das wirklich sagt, wir prüfen, wo wir Verwaltungsschritte rausnehmen können, Wege abkürzen können, wo wir Datenschnittstellen herstellen können, damit ich nicht zum 500. Mal eintragen muss, weil mein Geburtstag ist und wo ich geboren bin bei irgendeinem Zettel, dann finde ich das gut und richtig. Und das so aufzustellen und zu planen, dass es für das ganze Land, für jede Behörde gut funktioniert, das ist eine Mammutaufgabe, die man nicht anders wird stemmen können. Deswegen sage ich, ich bin dafür. Aber bitte vernünftig und bitte nicht sich selber gleich zu Tode regulieren.
Ja.
Ich denke, es geht sehr, sehr viel Risiko damit einher, wenn wir in so öffentlichen Prozessen herumfummeln, das haben wir vorhin schon gesagt, und die funktionieren dann irgendwie nicht mehr oder Leute können nicht teilhaben. Und ich würde mir von dieser Behörde auch wünschen, dass die ein vernünftiges Risikomanagement betreiben. Nicht mit dem Ergebnis, hoppla, da ist ein Risiko, das machen wir gar nicht, sondern zu sagen, da entsteht ein Risiko. Das heilen wir durch diese und jene Maßnahme. Das wären die Anforderungen. Und wenn das erfüllt ist, würde ich sagen, ich bin dafür.
Ja, absolut. Also da schließe ich mich natürlich an, muss ich sagen, ne? Denn in den Ministerien selber schaffen wir es nicht. Ich bin ja selber Ministeriumsbewohner, ne? Ich weiß ja, dass es nicht geht, so wie es jetzt geht, ne? Weil die Leute bleiben die gleichen. Wir tauschen ja nicht alle aus, alle Referenten und Führungskräfte. Das machen wir nicht. Die bleiben ja einfach die gleichen. Und jetzt haben wir dann ein neues Ministerium. Da kommt es natürlich darauf an, was das für Durchsetzungsmöglichkeiten dann auch bekommt. Ansonsten sitzen wir das einfach aus, alles. Ne? Das können wir bis zur nächsten Wahl vorgezogen oder nicht. Ne? Also, das haben sie alle drauf, die Beamten. Bin ja
Ich
selber
glaube,
eine.
man muss den Akteurinnen dann auch nachsehen, dass mit so einem Exnovationsvorhaben geht ja auch immer die Gefahr einher, dass man sie selber irgendwie abschafft. Ne, wenn ich in meinem Umkreis gucke, was könnte denn da weg? Und ich bin dann sehr gründlich, dann muss ich natürlich überlegen, hoppla, exnoviere ich mich jetzt gerade mit weg und eigentlich finde ich meine Aufgabe, meine Verwendung, meinen Posten gerade eigentlich ganz schön. Und dann habe ich natürlich schnell 15 gute Gründe gefunden, warum das jetzt nicht weg kann.
Ja, wir kennen ja, ich
Und
glaube,
for the
Ashbys
greater
Law war
good, sich
das,
selber
ne?
abzuschaffen.
Ashbys Law,
Also
wo.
ich würde mich selber nicht abschaffen wollen.
Ja, ich schon. Ich habe das schon mal gemacht, weil ich meine, das Lustige ist ja, als Beamte werde ich ja nicht entlassen, ne? Das ist überhaupt, diese Angst verstehe ich sowieso nicht. Ist ja auch eigentlich der Auftrag, den wir haben, finde ich. Wenn sinnlose Arbeit da ist, dann weg damit.
Ist das wirklich so der Auftrag? Kann man sich darauf berufen? Könntest du aus dem Termin aufstehen und sagen, das ist hier sinnlos, also gefällt mir nicht, interessiert mich nicht, bringt auch nichts, finde ich auch blöd, ich gehe jetzt.
Ja, theoretisch schon.
Was passiert in der Praxis?
Das kommt ein
Große
bisschen drauf
Augen.
an. Also ich würde natürlich vorher versuchen zu sagen, bin ich da überhaupt notwendig? Also ich komme ja nun aus der Wirtschaft und dann sage ich, da bin ich aber falsch, ne? Und versuche dann aggressiv nachzuberaten. Aber in einem,
Karitativ aggressiv.
ja, genau. Aber so in einer Besprechung selber bin ich so noch nicht rausgegangen, muss ich sagen, oder? Doch bin ich schon mal, weil ich es sehr schwachsinnig fand. Das führt dann dazu, dass man natürlich gegen die Organisationskultur verstößt und das zieht dann Folgen nach sich, ne? Gespräche, Brennnesselarm, aber ich sag mal, und? Weiß ich nicht, man kann ja auch sagen, das war jetzt nicht notwendig, die Sp Zeit erspare ich mir. Man muss ja nicht bösartig rausgehen, ja, sondern man kann das ja erklären. Und es ist aber gegen die Organisationskultur, sag mal, in dieser Beamtenwelt, ne? Und auch die muss sich radikal ändern, meines Erachtens. Weil hier, ich glaube, da ist überall 30, 40, 50% Luft drin. Das kann man einfach rausnehmen. Das ist dann eben diese Gittermappendenke vom Anfang des letzten Jahrhunderts. Da muss man einfach eigentlich ran. Aber verstoße ich denn gegen gültiges Recht, wenn ich aus einer Besprechung rausgehe? Ich glaube nicht.
Wahrscheinlich nicht, ne? Aber wie du sagst, diese Konsequenzen dann aufeinander zu beziehen oder gegeneinander abzuwägen, zu sagen, jetzt höre ich mir das halt eine Stunde an, gucke halt mal achtmal aufs Handy und schreibe inzwischen noch eine E-Mail, mit der ich vorher nicht fertig geworden bin. Oder ich gehe raus und provoziere eben den Eklat, dass jemand sagt, ich habe mir da sehr wohl was dabei gedacht, warum ich sie eingeladen habe und so und so. Und ne, wenn ich als Mensch dann sage, ja, ich muss ja jetzt da keine unnötige Welle machen, was ist schon die Stunde? Aber das summiert sich halt so
Ja.
unfassbar. Und ich glaube, dann kommen wir zu diesen Zahlen, die du gerade gesagt hast, dass da einfach sehr viel Luft drin ist, mit der man gut was anderes anfangen könnte. Ne? Wir haben ja nur begrenzte Ressourcen in ungefähr allem. Und die
Absolut.
könnten doch wirklich schön auf schwierige Aufgaben fokussiert werden, was ja auch ein bisschen der Charme an Extinnovation ist, dass ich wieder Ressourcen habe für was anderes. Und uns gebricht es ja nicht an schwierigen Herausforderungen.
Nee, wahrlich nicht, ne? Wahrlich nicht. Wir haben alle diese hochkomplexen Herausforderungen, diese Wicked Problems hier, die sind ja in einer Menge vorhanden momentan. Da kann ich es mir eigentlich gar nicht leisten, in einer Besprechung zu sitzen, wo ich nichts zu tun habe, ne? Also.
Aber vielleicht ist es auch, du hast vorhin, glaube ich, gesagt, Komplexität überrollt uns ein bisschen oder hat uns überholt. Vielleicht ist das auch eine Kapitulation vor Komplexität, dass man sagt, die große Welt kann ich nicht retten. Jetzt mache ich wenigstens
Ja.
hier im Kleinen rund um mich rum, bestelle meinen kleinen Garten. Da bin ich auch wirksam. Ich möchte mich als Mensch ja selbst wirksam fühlen. Ich möchte das Gefühl haben, ich tue da irgendwas und es macht einen Unterschied, ob ich da bin oder nicht. Und um dieses große Rad möge sich bitte jemand anders drehen, weil ich habe keine Zeit. Ich muss hier ja arbeiten. Ich muss jetzt auch hier meinen Kram machen und mein Zettel ausfüllen zum Beispiel, ne? Oder meinen
Ja.
Report am Freitag abschicken, wo ich eigentlich weiß, den liest wahrscheinlich niemand, weil es Freitag
Da
und
sagst
Montag
du
haben alle was anders.
was uns wirklich beschäftigt, muss ich sagen, in vielen Gesprächen, dass man so überfordert ist als Führungskraft teilweise, dass man sich auf Nebenkriegsschauplätze lieber begibt und dann irgendwie Einzelschützengeschäft macht, was überhaupt nicht das Business von demjenigen ist, ne, sondern eigentlich die großen strategischen Themen. Da gehe ich aber nicht ran, ne? Das bringt mir
Da
dann
habe ich,
nur
ach,
Nachteile, kriege ich eine schlechte Beurteilung, dann werde ich nicht befördert, dann werde ich nie General, ne? Schlecht.
da habe ich ein wunderschönes Beispiel, was mir in meiner eigenen Beratungspraxis passiert ist. Ich kam zum Gespräch in ein Unternehmen, wo es gerade wirklich kriselte an mehreren Ecken und Enden. Und ich hatte mit dem Geschäftsführer und noch einer Kollegin einen Termin. Und ich kam also dort an, meldete mich am Empfang, sagte Hallo für den Herrn so und so. Dann rief die dort bei ihm im Büro an und dann ging jemand ans Telefon. Und da sagte sie, naja, Sie wissen ja, wo es lang geht, gehen Sie halt mal hoch zu ihm, der wird sich gerade einen Kaffee holen oder so. Gehe ich dorthin, finde den Mann nicht vor, Büro leer. Habe ich mich hingesetzt, gedacht, okay, vielleicht ist er auf der Toilette, keine Ahnung, er wird schon kommen. Und dann kam und kam der nicht. Dann dachte ich, na, was denn jetzt hier los? Rief ich ihn auf dem Handy an, sagte, ja, ich bin im zweiten Stock, kommen Sie doch runter. Gehe ich da runter, liegt dieser Mann am Boden und montiert gerade einen neuen Schreibtisch.
Okay.
Sage ich, Herr so und so, was machen Sie denn da? Wir haben jetzt einen Termin, sagt er, ja, ich weiß, aber morgen fängt ein neuer Praktikant an und der braucht einen Schreibtisch und wenn ich mich hier um nichts kümmere, dann tut es ja auch sonst niemand. Und dann ist mir kurz alles auseinandergefallen, weil ich gesagt habe, Herr So-und-so, Entschuldigung, aber ich dachte, wir haben jetzt echt Themen hier. Und dann machte der da aus der Not eine Tugend und sagte halt, ja, als Chef bin ich mir auch nicht zu fein, mal einen Schreibtisch zu montieren.
Ja.
So, und dann ist in dem Moment war mir dann auch schon alles klar, wo da das Problem liegt.
Mal diese
Aber
Psychologen.
da kann ich, ja, furchtbar, wir sind ätzend, ich weiß das. Aber dass ich dann kapituliere vor dem großen Ganzen, weil ich gar nicht mehr weiß, wo soll ich denn hinfassen, und wenn ich den Stein rausziehe, kracht es dann da hinten an dem Ende. Und dann montiere ich halt einen Schreibtisch oder gieße halt die Pflanzen oder plane irgendwie das Sommerfest. Da gibt es ja auch viele Menschen, die da viel Energie reinstecken. Und dann kann ich locker sagen, ja, für was anderes habe ich jetzt keine Zeit. Jetzt muss ich erstmal das machen.
Absolut. Ich glaube, das ist auch zutiefst menschlich, ne? Das ist,
Total.
wir haben aber eine andere Erwartung natürlich an Führungskräfte, an Vorgesetzte, die auch gerade in Ministerien auch genug Geld verdienen, sage ich mal, ne? Und Verantwortung tragen, damit eben der Leiterbeauftragte abgeschafft wird, ne? Zum Beispiel. Ja, das ist.
Ja.
Jetzt weiß ich, dass du auch jetzt Hundeführerin bist und da ehrenamtlich arbeitest. Das finde ich auch
Ja.
total spannend, muss ich sagen, weil das macht dich irgendwie so sympathisch, finde ich, ne?
Dankeschön.
Gibt es da auch irgendwas bei,
Mensch mit Hund.
ja, genau, gibt es da auch irgendwie was in dem Feld, wo du sagst, wie gehen denn Tiere damit um? Ist jetzt vielleicht ein bisschen weit weg von Ministerien, aber vielleicht auch nicht.
Boah, da muss ich jetzt aber nachdenken,
Gut, ne?
warte.
Erst hier Star Wars
Aha.
und dann Hunde. Exnovieren die auch oder?
Ja. Also, was ich gemerkt habe, ist, aber das hat, glaube ich, weder mit Ministerien noch mit Exnovation zu tun. Nee, das hat ja nichts zu tun. Nee, das ist Quatsch. Warte. Ich kann dir einen eigenen Mindset-Shift, kann ich dir vielleicht in der Staffel von der Hundearbeit berichten. Und zwar, ich habe einen ungarischen Wischler, also einen Jagdhund, und der will entsprechend gearbeitet und bespielt und beschäftigt werden, sonst sucht er sich ein eigenes Hobby. Und so kam ich dann auch zur Hundestaffel und habe also gedacht, dort sind, ich finde dort Menschen vor, die alle Hunde lieben, was der Fall ist. Und wir hopsen also da froh um unsere Hunde rum und bespielen unsere Hunde. Was ich in der, das tun wir alles, aber es fehlte ein wesentlicher Teil und den musste ich nachlernen. Also da musste ich meine ganze Sicht zu der Sache verändern. Denn dieses Ehrenamt ist extrem anspruchsvoll, was Technik angeht. Und wenn man also dorthin geht, weil man mit seinem Hund arbeiten möchte und plötzlich ist man mit einer ganzen Menge Technik konfrontiert, da dachte ich mir kurz am Anfang, Moment, das habe ich aber eigentlich nicht gekauft. Weil unsere Hunde haben, wenn sie große Flächen arbeiten, haben Tracker dran, wir arbeiten mit GPS-Daten, wir haben Funkgeräte, mit denen wir ordentlich und vernünftig umgehen müssen, wir arbeiten mit Drohnen, um Gelände zu kartografieren zum Beispiel. Wir haben in Einsätzen Schnittstellen zu anderen Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten müssen. Also es ist ein extrem technisches Hobby,
Okay.
was ich vorher nicht wusste, was viele Menschen wahrscheinlich so erstmal nicht ahnen, wenn man sagt Hundestaffel. Ja, weil
Ich
das sind
dachte, du und
Menschen,
der
die
Hund,
lieben
ne?
Hunde.
Genau.
Und genau, also das ist wahr, aber außenrum ist eine große Schale an Technik und auch sich sehr schnell verändernder Technik, wo wir auch gucken im Ehrenamt, dass wir da irgendwie hinterherkommen. Und das ist was, was ich nicht wusste. Und auch hier Bock zum Gärtner gemacht. Ich bin der Materialwart unserer Staffel und bin jetzt zuständig dafür, dass wir demnächst neue Funkgeräte kriegen. Also ich bin da hingegangen, ihr gedacht, ich mache was mit Hund. Und jetzt bin ich Funkgeräte, welche dürfen das dann sein? Digitalfunk, bla. Also versuche mich da irgendwie reinzuschaffen, damit wir gut einsatzfähig sind, wenn die nächste Katastrophe daherkommt.
Wow, also geht es dann auch
Zum
darum,
Beispiel.
quasi alte Technik zu canceln, Neues ins
Ja,
Leben zu
genau.
rufen? Also das ist ja eh dein Ding, ne? Eigentlich bist du da ja nicht Bock zum Gärtner, sondern ist ja dein Ding, ne?
Ja, aber ich dachte, das ist ein Ehrenamt, wo ich mit der sonstigen Arbeit nichts zu tun habe, weil ich habe mir extra ein Ehrenamt oder Slash Hobby gesucht, was nicht so viel zu tun hat mit meinem anderen Job, damit ich es halt einfach, damit ich so einen guten Ausgleich habe, ne? Ich rede ansonsten sehr viel mit Menschen intensiv und gerne und mit Liebe und Freude. Und in diesem Ehrenamt habe ich gedacht, ich bin alleine mit meinem Hund, ich stolper durch den Schwarzwald und rette da irgendwie Rentnerinnen und Rentner, die irgendwie vor Sonnenuntergang irgendwie nicht mehr den Weg zurückgefunden haben. So dachte ich mir das. Ne? Und jetzt habe ich gemerkt, okay, da ist eine ganze Menge außenrum, Technologie, Innovation, Schnittstellen zu Behörden. Funkdisziplin, juhu, habe ich jetzt verstanden, ist wichtig. Jawohl, haben wir Prüfung gemacht, alles klar. Und wir sind eine Hundestaffel, die viel auf dem Wasser noch unterwegs ist. Das heißt, wir machen Ertrunkenenortung. Das heißt, wir haben ein eigenes Boot, mit dem fahren wir über den See. Jetzt mache ich Bootsführerschein, Rettungsschwimmer-Ausbildung. Also da kam eine ganze Menge außenrum damit einher, was ich nicht so hab kommen sehen.
Wow, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
Aber schön.
Dachte, du sagst jetzt so, ja, der Hund muss dann verlernen, XY, ne? Aber das ist ja auch wieder eine ganz eigene Welt, ne? Die
Ja,
Komplexität und die
also
Technik macht vor nichts Halt.
hat bei uns Einzug gehalten und die Hunde sind sowas herrlich Analoges natürlich. Die natürlich, ja, die sind Lebewesen, mit denen arbeiten wir und so, dass die Spaß und Freude dran haben. Und die Hunde haben die wenigsten Probleme, sich da umzustellen, ob sie nach dem Geruch suchen oder auf der Fläche oder auf dem Wasser oder nicht. Das können die eigentlich alles relativ schnell. Wir Menschen müssen gucken, dass wir hinterherkommen.
Ja, da sind wir wieder. Und noch eine Frage. Was ist denn so deine Lieblings-Exnovationsmethode, wenn du sowas hast? Du hast ja in deinem Buch einige, ne? Ich liebe ja auch Kill Your Darlings, ne? Mir tut das selber immer unheimlich weh. Ich habe so wahnsinnig viele Ideen immer. Mittlerweile schreibe ich die auf meinen Ideenparkplatz. Und dann, ich finde das eine ganz tolle Idee, würde am liebsten sofort anfangen. Und am nächsten Tag gucke ich drauf und denke mir, Gott, was hast du dir denn dabei gedacht, ne?
Was war denn da
Ja,
los?
furchtbar, ne? Also Kill Your Darlings finde ich auch großartig.
Also ich mag eine Methode, die damit verwandt ist, nämlich diese Trauerrede. Also dass man etwas, was entweder wie in deinem Fall eine Idee, die einfach nicht werden kann aus irgendwelchen Gründen oder nicht jetzt werden kann, dass man wirklich sowas wie eine Trauerrede schreibt und sie in Würde und Respekt und Liebe verabschiedet und sagt, schön, dass du da warst, das war nett mit dir, ich hatte die und die Hoffnung mit dir verbunden, ich hatte die und die Idee und es ist schön, dass du mich einen munteren Abend beschäftigt hast, ich habe toll über Dinge nachdenken können, jetzt ist Zeit für dich, du darfst gehen, ich
Schön.
schreibe dich irgendwo hin, ich hefte das ein. Und dann darfst du gehen, weil man hat es ja doch, dass so Sachen dann im Kopf so weiterarbeiten, ne? Und dann
Ja.
ploppt es immer mal wieder hoch. Und wenn man das, ich habe so die Erfahrung gemacht, auch mit meinen eigenen Ideen, mir geht es genauso, wenn ich mich ordentlich davon verabschiede und sage so, jetzt bist du aber, deine Zeit ist jetzt vorbei, vielen Dank, das war schön, jetzt ist aber vorbei. Dass es mir dann leichter fällt, dass ich dann nicht immer wieder so rumkreise und immer wieder vorbeikomme.
Ganz
Das
schön.
ist eine sehr schöne Methode für so einzelne Dinge. Auch man kann das ja auf so viel übertragen. Man kann das auf nicht nur auf Ideen, sondern halt auf Gewohnheiten, die man eine Zeit lang so gemacht hat. Eine Sportgruppe, wo man jetzt nicht mehr teilnehmen kann oder will, aus welchen Gründen auch immer. Also überall, wo wir Menschen sagen, das hat jetzt in meinem Leben keinen Platz mehr, dass wir uns den Raum geben, uns davon ordentlich und mit Respekt und Wertschätzung zu verabschieden. Weil alles hat so seine Zeit, das darf da sein. Und dann darf es aber auch wieder gehen. Und diese Kultur des Kommens und Gehens, die haben wir bei uns einfach nicht. Die ist nicht gut ausgeprägt und nicht entwickelt. Wir haben Neues dazu, Neues dazu, Neues
Ja.
dazu und juhu und noch was. Und sagen, von irgendwas ist die Zeit gekommen. Man merkt schon, wenn ich spreche, was für Worte ich benutze, ne? Das ist, da ist Trauer, da ist Abschied, das riecht nach Beerdigung und nach Tod und Endlichkeit. Da sind wir nicht gut drin.
Wobei bei mir ist das ein bisschen
Wollen wir
anders. Also
nicht.
ich verabschiede mich teilweise wirklich mit Freude von Sachen, weil ich sage, das verschafft mir jetzt neue Zeit, ne? Das ist tschö mit Ö, ne? Berlin, Athen, auf
Ja, das
Wiedersehen,
ist
ne?
voll
So.
gut. Dann bist du so ein Natural Born Exnovator.
Ah, vielleicht bin ich auch so eine Marie Kondo wie du, ne? Nur ohne diese
Vielleicht bist du auch
Traurigkeit
nochmal der,
dann.
so, ja. Ich musste das, ganz ehrlich, ich musste das auch lernen und ich habe im Prozess des Buchschreibens unfassbar viel ausgemistet bei mir zu Hause. Wo ich vorher schon der Meinung war, ich hätte eigentlich, ne, ich bin oft umgezogen und bei jedem Umzug hätte ich irgendwas Altes halt zurückgelassen. Und das hat bei mir so eine richtige Ausmistewelle ausgelöst. Und ich habe richtig viel alten Kram weggeschmissen, wo ich mich wirklich gefragt habe, was zur Hölle hast du dir beim letzten Umzug gedacht? Warum hast du diese Kiste nochmal mit umgezogen?
Ja.
Da habe ich irgendwie aus dem dritten Semester irgend so einen Ordner gefunden. Ich würde da nie mehr reingucken. Warum? Habe
Großartig. Man kann
ich
ja auch
irgendwie
Fotos
gedacht,
davon
irgendwie.
machen.
Ja, und auch die dann wahrscheinlich nicht angucken.
Nee, nein.
Also.
Nee.
Aber genau, das würde so den Abschied ein bisschen erleichtern, ne?
Also ich glaube, das war
Dass man sagt, ich
früher,
hab's irgendwo noch.
vor Jahrtausenden wahrscheinlich sinnvoll, als wir so 5 bis 10 Sachen hatten, ne? Und nicht jetzt hängen wir da mit unseren 300 Millionsten Sachen und Papieren und Kuscheltieren von früher. Das ist einfach zu viel alles, ne?
Meine Mutter hat mir früher mal gesagt, ein paar lustige Schulhefte, wo ich irgendwie interessante Aufsätze geschrieben habe. Da hat sie mir gesagt, die hebst du mal auf, die zeigst du mal später deinen Kindern. Jetzt ist mein jüngstes Kind mittlerweile aus der Schule draußen. Ich habe nicht einmal das Gefühl
Ne.
gehabt, das müsste ich jetzt aber meinem Kind zeigen. Das kann jetzt wirklich weg.
Ja.
Also,
Es kommt mir sehr
nee.
bekannt vor.
Ja. Da kann ich meinem Kind mal zeigen, was ich für tolle Aufsätze geschrieben habe. Mein Kind würde jetzt sagen: Ach, Mama, okay, ja, okay, gut, schön, du hast Aufsätze geschrieben, herzlichen Glückwunsch. Lesen möchte ich es jetzt aber nicht.
Nein.
Und da hat sie recht mit: Was soll sie denn damit? Sie hat ja
Ja,
recht.
total. Total.
Ja, voll. Dann kann's weg.
Gudrun, ich habe noch eine letzte Frage. Und zwar, wenn du uns jetzt den Mega-Tipp geben würdest für uns als, ich sag mal, Verwaltungsbeamte in Deutschland, zum Thema Exnovation, was rätst du uns? Außer weg mit der Gittermappe.
Die Gittermappe als allererstes, das mit den Leitern würde ich auch als nächstes angucken, aber dann glaube ich, ich würde euch eine große Packung Mut wünschen,
Oh.
weil Mut braucht man für Innovation und für Exnovation, also eigentlich für jede größere Veränderung. Und diesen Mut zu sagen, das wird schon klappen,
Das ist
den würde ich
schön.
euch doll wünschen.
Oh, das ist schön. Das können wir gut
Drückt die
gebrauchen,
Daumen.
glaube ich, ne? Wir haben einen Neustart. Wir haben was Altes beendet gerade. Wir haben einen Neustart.
Ja.
Jetzt noch eine so eine Packung Mut für jeden.
Ich gebe ein Bild dazu, vielleicht hilft es. Was mir meine geschätzte Kollegin Sandra Bilz im Zuge des Buchschreibens erzählt hat. Als der Orkan Kyrill über Deutschland gefegt ist und da so einen Riesenschaden angerichtet hat, da ist, wenn man die Bilder gesehen hat von kurz danach von dieser Zerstörung, dass diese Bäume alle
Ja.
umgeknickt waren, das sah ja furchtbar aus. Eine Zeit später, ich weiß nicht genau wie viel, als dann da verräumt wurde, hat sie mir erzählt, ist auf einer großen Weidenfläche, wo vorher Wald war, sind Narzissen aufgeblüht.
Ah.
Und die Welt hat sich gefragt, wo kommt das denn her? Und der Hintergrund ist, dass diese Narzissen, die Knospen oder die Knollen, weiß ich nicht, die ganze Zeit schon in diesem Waldboden zwar lagen, aber die kamen nicht hoch, weil der Wald zu so dicht war. Die Bäume und das Wurzelgeflecht der Bäume. Das heißt, die konnten erst dann zum Blühen kommen, als was anderes weggeräumt wurde.
Was für eine schöne
Vielleicht ist
Geschichte.
das ein Bild, was ein bisschen Mut macht. Manchmal muss irgendwas weg und dann kann was anderes blühen.
Ja, ich hoffe. Weil wir haben so viele
Ich drücke euch alle
Kollegen, die
Daumen.
wirklich angreifen wollen und was bewirken wollen und aber nicht durch die Wurzeln kommen. Wurzeln der, ich sag mal
Das
irgendwas.
Wurzelgeflecht ist sehr dicht bei euch, ja.
Ja.
Ja, vielleicht sei eine Narzisse, das ist mein Wunsch für euch.
Oh, wie schön. Gudrun, das ist großartig. Ich nehme das mit, sei eine Narzisse, find ich sehr schön. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank, ich habe mich sehr gefreut.
Im zweiten Teil hören wir Markus Gude, Lokalpolitiker und Unternehmer im Gespräch mit Peter. Und der erzählt uns, warum doppelte Nutzerorientierung und Exnovation wirklich dringend, dringend notwendig ist. Hört selber rein.
Ich kann dich nicht ganz von alleine lassen jetzt im Moment hier, aber du bist schon wieder auf dem Weg, dass der Laden noch vorbereitet werden muss, ja, der gleich aufmacht. Du bist ja auch zwischen Kassenbon und Kommunalpolitik. Du bist halt auch in der Kommunalpolitik engagiert im Stadtrat und auch schon lange. Und auch jetzt ein politisches Statement auf dem T-Shirt. Also insofern hier, ja, du bist ja da
Ja.
immer auch engagiert. Wie ist dein Umgang mit der Verwaltung? Das ist ja auch ein Thema unseres Podcasts, immer wieder hier Veränderungen in der Verwaltung zu machen hier. Einerseits als Geschäftsmann, einerseits als Bürger, einerseits auch als Stadtrat. Hast du da unterschiedliche Wahrnehmungen der Verwaltung oder wie gehst du mit der Verwaltung hier für Potsdam zum Beispiel um?
Das ist sehr schwierig zu beantworten. Mein Verhältnis zur Verwaltung war früher anders als heute. Früher war es mir egal, heute ist es mir nicht mehr egal.
Okay.
Ich habe festgestellt, dass die Verwaltung halt eben auch nicht nur Leute sind, Menschen sind, die halt nach Vorgabe arbeiten, sondern dass halt auch da wieder sehr viel möglich ist, wenn man nett und freundlich ist.
Der Ton macht die Musik.
Der Ton macht die Musik. Das ist in der Anfangszeit vom Laden hier, hätte ich wahrscheinlich alle Ämter, mit denen ich da zu tun hätte, sehr gerne in einen Fleischwolf gesteckt und eben mal auf Durchlassen gedrückt. Und das wollte mir nicht in den Kopf. Meine Frau hat immer gesagt, Markus, folgen halt auch nur ihren Regeln. So. Es kann doch nicht sein, es geht doch nicht, weil wir arbeiten hier vom Großen ins Kleine, noch kleinere und minimale. Das ist ein Ameisenhaufen, den wir ausheben. Und wenn ich hier ein Loch auf die Straße mache, kommen da 10 Ämter angeschissen und wollen gucken, ob da noch 10.000 Jahre alter Regenwurm ist. Dann kommt der Straßenverkehrsamt, will mal gucken, ob da noch Rohre vielleicht sind, die sie nicht gefunden haben. Und dann haben wir das Ordnungsamt in Wolke. Also das kann doch nicht sein, dass ich hier irgendwann bei der Feier für eine Absperrung von einem kleinen, meine 6-Jahres-Feier, die wir hier hatten letztes Jahr, für eine Absperrung dieses Straßenabschnitts, für diese Feier habe ich mit 6 Ämtern kommuniziert. Mit 6. Ordnungsamt, Straßenverkehrsamt, Umweltamt. Ich wusste gar nicht, dass das Umweltamt was damit zu tun hat. Doch, das Umweltamt bekommt nämlich Geld wegen der Emission, die ich ja rauspuste, wenn ich hier Live-Musik habe. Ja. Er hat gesagt, aber dafür fahren hier keine Autos den ganzen Tag lang. Ja, das ist ja was völlig anderes. Und ich sage, hä? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ja, nee, das ist, also da bin ich, das ist ja dann auch mein Ziel, wenn ich, bin ja in einer Fraktion, wo wir immer rotieren, das ist ja das Schöne, da ist jeder mal dran, jeder darf mal Stadtpolitik miterleben und die Verwaltung auch vernahmen, da halt auch viele Sachen einfach einfacher zu machen. Mhm. Und das Problem ist halt, dass es viele Gesetze, Vorschriften gibt, die für alle gemacht sind, die aber nicht für alle passen.
Ja.
Die sind gemacht für große Unternehmen, die halt ein Stück Land kaufen, da eine Fabrikhalle hinbauen, 1.000 Angestellte haben. Und witzigerweise muss ich auch erfüllen. Dieselben Sachen, die auch machen müssen. Wir haben hier den Laden übernommen. Das war das Größte. So. Wir haben den Laden übernommen, haben uns dabei nichts gedacht und haben uns auch zum Glück nicht vorher einen Plan gemacht. Haben den eingerichtet, haben hier Regale reingebaut, eine Kühltheke reingestellt, fertig, das war's. Dann kam die Frau von der Lebensmittelaufsicht, hat gesagt, ja, hier. Ich sag, Mensch, ist das schön, dass Sie kommen. So, ich habe mich schon gefragt, weil sie hätten ja vorher Bescheid sagen müssen, bevor Sie hier aufmachen. Ich sag, Entschuldigung, wieso? Naja, das ist, wenn man eine Fleischerei, hat sie recht, wenn man eine Fleischerei eröffnet oder einen Kindergarten, muss man das anmelden bei der Lebensmittelaufsicht. Damit die in der Bauphase, damit die gucken können, dass alles wirklich korrekt ist. Finde ich super. Bin ich ja nicht. Ich bin ja keine Fleischerei. Mhm. Ich packe ja nur aus und lege es in die Theke und verkauf's. Zerlege ja nicht, produziere nicht, mach gar nichts. Trotzdem mussten wir für diesen Laden hier einen Bauantrag stellen. Also eigentlich eine Nutzungsänderung.
Ja.
Aber für diese Nutzungsänderung gibt's kein extra Formular. Dieses Formular Nutzungsänderung ist auf demselben Formular von einem Bauantrag. Also musste ich einen Bauantrag einreichen. Jetzt findet man einen Architekt oder einen Ingenieur, den du brauchst, um diesen Auftrag, diesen Bauantrag auch einzureichen, weil die haben alle keinen Bock auf den Mist. Mhm. Weil die sich alle mit dem Bauamt auseinandersetzen müssen. Und da haben die keinen Bock. Das war so ein Stapel. Mindestens 10 Zentimeter hoher Stapel, den ich hatte, als der ganze Bums fertig war. Meine Baugenehmigung habe ich übrigens 2 Jahre, nachdem der Laden aufgemacht hat, erhalten. Weil ich hatte ja zum Glück schon eröffnet.
Ja.
Und die machen ja keinen Laden zu. Das ist ja schön an der vorbei. Also das ist ja wirklich, die machen ja wegen so einem Formfehler, schließen ja keinen Laden.
Okay, da ist also dann wieder der Ermessensspielraum, den du vorhin gesagt hast. Es gibt, wenn du freundlich bist, genau, und nett bist, dann da geht genau dann auch was.
Genau.
Da hast du dann den genau Vorteil genommen.
Wir haben zum Glück gehabt, einen guten Freund von meiner Frau, der Architekt ist, der sowieso schon immer mit denen zu tun hat. Er hat gesagt, pass auf, ich mache das für euch. Aber nur damit ihr mal gehört habt, wenn er das auf dem freien Markt macht, müsst ihr dann dem Architekten mindestens 10.000 bis 12.000 Euro reindrücken. Ich muss jemanden dafür bezahlen, richtig viel Geld geben, dafür, dass ich einen Laden übernehme und da was anderes mache, als da vorher drin war. Warum? Warum? Warum macht man nicht einfach einen Nutzungsänderungsantrag oder eine Nutzungsänderung auf einem separaten Formular? Ja. Warum geht das nicht? Aber da muss ich mich selber nochmal genügend schlau machen. Da möchte ich jetzt auch nicht mit Halbwissen hier ob das auf Bundesebene ist oder ob man das wirklich auf Kommunalebene vielleicht mal anders gestalten kann. Und das wäre das Schöne, was man, also was mein Ziel auch in der Kommunalpolitik ist, diesen ganzen Verwaltungsakt ein bisschen zu vereinfachen.
Ja.
Dass das alles auch für den Normalbürger greifbar ist, dass der das versteht. Ich möchte jetzt auch von mir sagen, ich bin nicht die klügste Kerze auf der Torte.
Naja.
Und einfache Prozesse in der Stadtverwaltung möchte ich doch verstehen können.
Ja.
So, dass ich das, weil als Unternehmer schon, dass ich war, okay, wenn ich Unternehmer bin, wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt den Standort Stadion, muss ich anmelden, muss ich sagen, pass auf, ich habe hier einen Standort, ich habe eine Grillhütte, ich verkaufe nach außen Bratwürsten. Muss ich anmelden beim Gewerbeamt und beim Lebensmittelamt. Waren auch beide schon da, ist alles tippitoppi. Das weiß ich. Aber das sagt mir keiner. Und es wäre doch, allein für sowas wäre doch schön, wenn irgendwo zum Beispiel in der Stadtverwaltung, wenn es irgendwo eine Stelle gäbe, wo man sagen kann, ich mache jetzt hier einen Laden auf, was brauche ich?
Mhm.
So, ich möchte das und das machen, so, gibt's aber. Also, nee, du musst dir den Unternehmensberater holen, musst du da scheiße teuer Geld bezahlen und selbst der erzählt dir nicht alles.
Ja, so. Ja, weißt du vielleicht auch gar nicht alles.
Aber da,
ja, genau.
Genau, also das ist, und dann denkst du auch mit so einer Ausschankgenehmigung zum Beispiel. Wäre auch nochmal so ein Ding, möchte ich haben.
Ja.
Kriege ich nicht, weil ich bei der Eröffnung von dem Laden keine Restauration mit angegeben habe, weil ist Gastronomie.
Ja.
Für die Gastronomie, für den Alkoholausschank brauchst du eine Ausschankerlaubnis. Und du brauchst Toiletten. Brauchst du aber auch nicht, weil im Gesetz gibt es eine kleine Lücke, unter 50 Quadratmeter Gastraumfläche brauchst du keine Toiletten. Aber um das festzustellen, müsste ich jetzt nochmal einen neuen Bauantrag stellen. Weil die Gastronomie und irgendjemand hat sich mal vom Bauamt hat mal groß hier geschrien, als es hieß, wer möchte die Ausschankerlaubnis erteilen dürfen. So hat das Bauamt gesagt, hier, ich mach das, aber nur wenn da Toiletten sind. Es ist Wahnsinn. So. Das ist halt Quatsch. Und ich habe ja da, wenn ich einen Tisch rausstelle mit zwei Stühlen, habe ich 2 Quadratmeter Gastraumfläche.
Ja, so, genau.
Mehr ist es ja nicht. Ah, das ist schon, aber um das rauszufinden, muss ich nochmal einen Bauantrag stellen. Mal gucken. Aber wie gesagt, so die Vereinfachung dieses Verwaltungsapparates, das wäre halt wirklich.
Und eine gute Information am Anfang dann. Oder wo man sich einfach mal gut informieren kann, so rum, ne?
Ja.
Genau, wo man sich einfach mal eben sagen kann oder Checklisten bekommt.
Ja, was man halt, genau, dass man halt auch mal, auch mal richtige Antworten bekommt und nicht nur so eine halben Hucke hingeworfen. Ist ja, müssen sie da hingehen. Hä? Also das gibt schon sehr, sehr viele. Aber das ist, man kriegt das Problem gelöst. Also ich habe festgestellt, wenn ich aufs Amt gehe, atme ich nochmal durch, egal welches, setze ein freundliches Gesicht auf, geh rein und versuch so freundlich und nett wie möglich zu sein.
Das freundliche Gesicht sehe ich gerade und deswegen frage ich auch in das freundliche Gesicht von Markus nochmal hinein. Und da bist du auch als Stadtrat die gleiche Person wie der Bürger, der da hingeht oder der Geschäftsmann, der da hingeht?
Ja.
Oder hast du im Stadtrat eine andere Art
Nein. Im
Umgang mit der Verwaltung? Nee. Ihr werdet ja bei den Sitzungen ja auch immer wieder mit entsprechenden Verwaltungsbeamten
konfrontiert. Ja, man muss sich schon arg zurückhalten. Mhm. Man muss sich schon arg zurückhalten. Also man kann nicht, also ich kann da nicht in dem Jargon kommen, wie ich hier an der Theke stehe. Also ist ja, ich bin ja auch erst in 2 Jahren dabei. So, das ist ja.
Ja, gut, aber du hast ja vorbereitet,
genau.
Das erste Mal.
Genau, also da muss man sich schon mal ein bisschen zusammenreißen. Es gibt ja da auch eine Etikette, eine Netiquette, die es da einzuhalten gibt. Und wenn man da nicht wenn man gewisse Begriffe, Wörter benutzt, beziehungsweise und auch die Redezeiten und sowas nicht einhält, die Zwischenrufe und sowas, irgendwann wirst auch du rausgebracht, so oder zur Raison gerufen. Aber nein, das ist schon auch viel, viel Arbeit. Deswegen finde ich das Konzept auch von der Fraktion Die Andere so super, dass halt wirklich jeder auch mal rein kann. Alle, die sich für Politik interessieren und die machen wollen, die können in diese Fraktion eintreten, können sich aufstellen lassen und mit diesem Rotationsprinzip, dass jedes Jahr ein anderer da ist, ist das super. Jeder kann das mal erleben und ich hätte vorher nicht gedacht, dass das wirklich auch so viel Arbeit ist. Und dass man sich da auch so ein bisschen, man erdet sich auch ein bisschen. Mhm. Also man lernt halt auch mit Leuten, aber du musst ja da auch, ist ja ein sehr bunter Stadtrat, man muss sich halt auch mit Leuten nett und freundlich auseinandersetzen, die man halt einfach, mit denen man im normalen Leben nicht mal reden würde. Also ja. Die würde man nicht mal ankicken. So. Das ist, und da zu argumentieren und so, das ist schon, das macht, das ist schon Arbeit. Das ist schon Arbeit. Das muss man sich schon ein bisschen verstellen.
Das Gesicht ist immer noch freundlich.
Ja, immer. Du, das Gesicht bleibt freundlich. Das ist auch selten. Das stimmt. Ich habe mal ich wüsste nicht, wann ich mal irgendwie mal wirklich schlechte Laune hatte. Also wenn ich müde bin, dann. Aber selbst dann, ich bin am Samstagabend, bin ich völlig fertig nach Hause gelaufen und war halt echt erschöpft, weil mir haben die Beine wehgetan. Es war halt zwei Tage vorher Grillauftritt gehabt und Rücklauf und so weiter. Und selbst da saß jemand, den ich kannte, und das Gesicht ging sofort hoch und das Lächeln war da. Und das ist, glaube ich, noch ein Überbleibsel aus der Gastronomie. So. Meine Frau kann das übrigens auch noch. Wir haben das mal als Adlon-Lächeln bezeichnet. So.
Das war jetzt übertrieben, das war sogar erkennbar.
Aber das finde ich schön. Und man muss sich schon so ein bisschen zusammenreißen da. Und wie gesagt, man kann halt nicht im Stadtrat so sprechen wie er. So bäuerlich wie an der Theke man das gerne mal macht mit so einem saloppen Potsdamerisch hingerotzt. Man muss sich da schon ordentlich ausdrücken können. Und es fällt mir manchmal schwer.
Ja, Markus, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für das tolle Interview, die vielen Einblicke da rein.
So, das war jetzt ein kleiner Einblick in dieses Riesenthema Exnovation. Vielleicht wurde der Sinn und die Notwendigkeit aber ein ganz bisschen deutlicher. Ich habe überlegt, ob ich einiges im Sinne der Exnovation rausschneide, zum Beispiel die Hundegeschichte. Ich habe es aber drin gelassen, weil ich es so, so sympathisch finde. Kill Your Darlings funktioniert eben auch nicht immer. Wer mehr wissen möchte, kaufe sich das Buch Exnovation von Gudrun Töpfer. In den Shownotes habe ich das verlinkt. Zum Schluss noch ein ganz kleines Gedankenexperiment. Was wäre denn, du willst ein Unternehmen eröffnen, gehst zum Amt und kriegst dort umfassenden Service und das kostet dich nur ein paar Minuten? Kein Problem, wir kümmern uns, wir melden uns umgehend bei Ihnen oder machen Sie das doch einfach digital. Wir haben da einen super Assistenten. Wäre das nicht schön? Vielen Dank, bis dahin und tschüss.